Ja, danke Max und der ganzen Gruppe für diesen wunderbaren Einstieg, für diesen Blick, den wir jetzt schon bekommen haben auf unseren großen, lebendigen Gott. Wie schon gehört, machen wir heute wieder im Epheserbrief weiter und es wird heute eine Themenpredigt geben. Das Thema ist schon aufprojiziert, es geht um das Thema Auserwählung. Schauen, ob das funktioniert. Ja, funktioniert, sehr gut. Wir werden einige Texte einprojizieren und ich bitte, das ja gut mitzuverfolgen, mitzulesen auch, weil es sehr wichtig ist, dass wir wirklich aus Gottes Wort heraus genährt werden, wenn es auch um dieses Thema der Auserwählung geht. Wir lesen hier in Epheser 1 von Vers 3 bis zum Vers 6. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Mit diesem Lobpreis Gottes leitet dieser Text ein. Er ist der, der gelobt und gepriesen werden möchte. Er ist der erwählt. Er ist der, der die geistlichen Segnungen uns zukommen lässt. Er bestimmt vorher. Er hat einen Plan. Alles dient zum Ruhm seiner Herrlichkeit. Er erweist die Gnade uns durch Jesus Christus. Wenn wir von Auserwählung und Vorherbestimmung reden, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns überlegen, wer ist es, der auserwählt? Wer ist es, der vorherbestimmt? Wer hat die Kompetenz? Wie ist der? Wer ist der? Wie ist der? Und dazu ist es notwendig, dass wir auch einige Stellen in der Schrift anschauen, die Gott beschreiben, wer er ist, wie er ist. Und wir haben ja heute schon einiges gehört und auch einiges gesungen von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit. Wir lesen Römer 11. Genau. Römer 11, 33. Da steht einiges drinnen von Gott. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Wie unerforschlich seine Wege? Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre. Für immer und ewig. Eine unglaubliche Beschreibung von Gott mit einer unerschöpflichen mit einem unerschöpflichen Reichtum, mit einer unbegreiflichen Tiefe, mit einem unbegreiflichen Wissen. Unerforschlich sind seine Gedanken, unerforschlich sind seine Wege. Alles besteht durch ihn, alles wird durch ihn erhalten und alles hat in ihm seine Bestimmung. Das ist für uns völlig unvorstellbar. Das ist so groß, das ist so mächtig, das ist so herausragend, dass es uns fast umwirft. Und manchmal wird ja auch dieses Beispiel verwendet, so zwischen Ameise und Mensch. Eine kleine Ameise kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie ein Mensch ist, wie ein Mensch denkt, dass der Mensch zum Mond fliegen kann. Die weiß nicht einmal, dass es einen Mond gibt. Das ist eine Dimension, die einfach, der Mensch ist einfach eine Dimension über der Ameise. Und so ist es so, dass Gott natürlich viel, viel weiter hinausragt und weit über uns als Menschen steht. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wenn wir von Gott und von einem Gottesbild sprechen, dass wir nicht meinen, wir müssten uns ein Gottesbild zusammenzimmern, wie es uns passt, sondern es ist sehr entscheidend, dass wir Gott so erkennen und so entdecken, wie er wirklich ist. Und das können wir nur aus seinem Wort, aus dem Wort Gottes heraus erahnen und uns offenbaren lassen und uns zeigen lassen. Wir können Gott, so wie er wirklich ist, nicht erfinden und erdichten. Wir wollen das manchmal, ein Gottesbild zu unseren Gunsten zurechtlegen, aber das ist unzulässig. Gott steht drüber. Wir lesen eine weitere Stelle, Römer 9, 14. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, dass Gott dem Pharao sagt, die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. So? Was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eines für einen ehrenvollen Zweck und ein anderes für einen weniger ehrenvollen Zweck? Wer ist Gott? Gott der Souveräne. Gott der Souveräne, Gott der Rechte, er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Wem er Erbarmen gibt, dem gibt er Erbarmen. Es ist sein gutes Recht. Und was bilden wir uns ein? Wir wollen mit diesem Gott, der die Erde, das Universum, die Planeten, die Galaxien gemacht hat, mit dem wollen wir uns einlassen und wollen mit ihm streiten, weil wir meinen, es besser zu wissen? Sei nicht hochmütig diesem Gott gegenüber. Wir wollen streiten mit jemandem, der uns so gemacht hat, dass wir nicht einmal fähig sind, hier einen Atemzug ohne ihn zu machen. Das ist töricht, mit ihm in die Auseinandersetzung zu gehen. Gott ist souverän. Gott schenkt Erbarmen, wenn er will. Und aus diesen zwei Texten, Römer 11 und Römer 9, sehen wir ein Stück von Gott, von seiner unermesslichen Größe, von dem, wie er ist, von seiner Souveränität, von seiner Herausragendheit. Und wir könnten noch einige Bibelstellen heranziehen, die Gott weiter beschreiben. Gott ist nicht nur der bisschen Liebe Gott, sondern Gott ist die Liebe. Gott ist nicht nur ein bisschen gerecht, an Gott definiert sich die Gerechtigkeit. Gott ist der Ewige. Gott ist der Treue. Gott ist der Richter. Gott ist der Anbetenswerte. Er ist der Mächtige. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und so könnten wir noch einige Bibelstellen uns anschauen, die uns vor Augen führen, wie groß und mächtig unser Herr ist. Das ganze Universum hat er erschaffen. Dich und mich hat er auch erschaffen. Er hält alles, das ganze Universum. Er hält dich und mich. Er erhält dich und mich. Das ganze Universum hat das Ziel und seine Bestimmung in ihm. Du hast letztlich dein Ziel und deine Bestimmung in ihm. Er ist, wie wir heute auch schon mehrfach gehört haben, gekommen, um die Welt zu retten durch seinen Sohn, durch Jesus. Er wird richten, die Lebenden und die Toten. Er hat aus dem Saulus einen Paulus gemacht. Er hat den Petrus von einem Fischer zu einem Menschenfischer gemacht. Er hat die Jünger berufen. Er hat Jakob, dem Esau, den Vorzug gegeben in seiner Souveränität, in seiner Größe. Er hat die Macht auszuwählen, auch dich und mich auszuwählen. Er hat das Recht vorherzubestimmen, auch dich und mich vorherzubestimmen. Wozu? Wozu hat er dich und mich vorherbestimmt und auserwählt? Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und ein untadeliges Leben führen. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Wozu wählt Gott aus? Im Vers 5 geht hervor, da geht es um den Status. Da geht es um den Status, Kinder Gottes zu machen, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Das ist der erste Punkt. Er bestimmt vorher, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Was sind wir vorher? Römer 6, 17 heißt es, aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Der Status des Menschen ist Sklave der Sünde. Römer 3 heißt es, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner tut Gutes, auch nicht einer. Der Status des Menschen ist versklavt sein hinein in die Gottlosigkeit. In die Sünde. Und Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter. Wir lesen in Galater 4, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Gott hat dich und mich dazu bestimmt, nicht mehr Sklave der Sünde sein zu müssen, sondern Söhne und Töchter zu werden. Hineingeboren zu werden, hinein adaptiert zu werden in die Familie, in die Kinder, dort in die Kinder Gottes, in die Familie Gottes. Er hat uns dazu vorherbestimmt, dass wir mit ihm in Beziehung treten können, aber lieber Vater sagen können. Und wir sind durch diesen neuen Status, durch diese Neugeburt in uns, durch dieses neue Leben, was wir haben in uns, durch den Geist Gottes gewirkt, Kinder Gottes, Kinder des Lichtes und auch Miterben einer ewigen, wunderbaren Herrlichkeit. Er hat uns vorherbestimmt zu diesem Status. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wozu hat er uns noch vorherbestimmt? Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Er hat uns vorherbestimmt, dass unser Leben jetzt nicht mehr gleich abläuft, sondern dass unser Leben sich ändert, ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart. In Römer 12, 1 lesen wir, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Er hat uns gerufen und er hat uns erwählt, um in diesem neuen Leben zu leben. Ein Leben, in dem er im Zentrum ist. Ein Leben, wo es nicht heißt, es geht darum, hauptsächlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen, so wie wir es in der Welt gewohnt sind. Wird uns ja die ganze Zeit eingeredet, ein möglichst selbstbestimmtes Leben. Das ist die Zentrale, das ist die ultimative Lebensform für ein selbstbestimmtes Leben. Ein gottbestimmtes Leben steht da. Ein von ihm geprägtes Leben steht da, an dem Gott Freude hat und an dem wir uns auch echt freuen können in diesem neuen Leben. Auf dich und mich bezogen heißt es nun, dass er dich und mich auserwählt hat, dass er uns gerufen hat. Er ist der primär Handelnde. Er hat es nicht nur vorher gewusst, dass du Kind Gottes wirst, sondern er hat es auch vorher gewollt. In seinem Plan liegt es. In Johannes 6,44 heißt es, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Wer nicht von Gott gezogen wird, kann nicht zu ihm kommen. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Gott hat dich und mich gezogen. Ich nehme an, du wärst sonst auch gar nicht hier oder wir wären auch gar nicht hier. Er hat auch dich und mich gezogen und vorherbestimmt und auserwählt zu diesem neuen Leben. Vor Grundlegung der Welt hat er das schon gemacht. Vor Grundlegung der Welt. Nicht erst irgendwann ist ihm das später eingefallen. Das ist in seinem Plan. Wir sind also Kinder Gottes, wir sind Miterben und wir haben eine Beziehung zu Gott. Und dürfen nun ein geheiligtes Leben zur Freude Gottes führen. Er hat es in uns bewirkt und er hat es in uns gemacht. Ist das nicht stark? Ist das nicht unbegreiflich? Ist das nicht unverständlich? Ist es nicht auch abstrakt oder absurd für uns? Fehlt uns da nicht irgendetwas? Ja, aber es ist so. Es steht so in der Schrift. Wir können das nicht herausstreichen, was da in der Schrift steht. So steht es in der Schrift. Du bist auserwählt, du bist vorherbestimmt. Freue dich daran. Paulus setzt selbst im Epheserbrief noch einmal eins drauf und setzt noch einmal nach, wo es heißt, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Der Urheber meiner Errettung, deiner Errettung, der Urheber meines Glaubens, deines Glaubens ist Gott. Das bin nicht ich. Der Urheber ist Gott. Es ist Gott, der, wie es in Philipper 2,13 heißt, der in mir das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Er hat alles erledigt, er hat alles getan. Die Aussage ist nun, jeder Errettete ist ein von Gott Auserwählter, von Grundlegung der Welt. Stark. Jeder Errettete ist ein Auserwählter von Grundlegung der Welt. Was heißt das jetzt für uns Menschen? Das würde ja bedeuten, Hände in den Schoß, Kismet, alles macht Gott, evangelisieren sowieso überflüssig, jemanden vom Wort Gottes irgendetwas weiterzusagen. Ist das so? Welche Verantwortung haben wir dann als Menschen? Ich merke schon, das ist irgendetwas, was auch da kommen muss. Und wie schaut's dann mit meinem Beitrag aus? Welche Verantwortung habe ich da? Es gibt in der Schrift auch Texte, die den Menschen zur Verantwortung rufen, die die Verantwortung des Menschen herausfordern. Eine Stelle ist in Römer 1,20. Da heißt es, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlose Gedankengänge und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Die Schöpfung zu betrachten und bei der Schöpfung stehen zu bleiben und zu sagen, das war ein wunderbarer Sonnenaufgang. Das ist ein wunderbarer Sternenhimmel. Das ist eine wunderbare Gebirgslandschaft. Ist Gott zu wenig? Das Geschaffene zu verehren, ist zu wenig. Den Schöpfer dahinter zu sehen, ist eine Verantwortung, die er dem Menschen gibt. Schau hinter die Kulissen. Schau, dass es da einen Schöpfer dahinter gibt, dass es nicht nur die Schöpfung gibt. Und wie viele Versuche werden unternommen, auch wissenschaftliche Versuche, über dieses Dahinter zumindest so zu reden, dass es Gott nicht gibt und dass man Gott nicht suchen braucht und dass man Beweise erbringen möchte, damit Gott ja nicht gesucht wird und dass man ihm ja nicht dadurch eine Unterstützung in die Richtung verleiht, ihn verehren zu müssen. Der Mensch hat also eine, ich sage es jetzt einmal, Verehrungsverantwortung, hinter das Geschaffene zu blicken auf den Schöpfer und sich nicht anderen Gedanken, die bei der Schöpfung selbst stehen bleiben, stehen zu lassen. Der Mensch hat eine Suchverantwortung. Laut Matthäus 7,7, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Weiß nicht, wie dein Stand, wie du heute hier bist, ist. Bist du ein Suchender? Bist du einer, der schon angeklopft hat, bist du einer, der schon hineingegangen ist, das weiß Gott, aber der Mensch hat eine Suchverantwortung. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und er wird euch auftun. Nimm deine Suchverantwortung Gott gegenüber wahr. Der Mensch hat eine Umkehrverantwortung. Matthäus 4,17 heißt es, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Markus 1, er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Diese Botschaft, diese gute Botschaft zu hören, diese Botschaft nicht abzulehnen, wie es andere Stellen gibt, wo die Leute die Botschaft abgelehnt haben, das ist nicht okay. Umzukehren, Buße zu tun, das sind die Aufrufe, die uns in der Schrift begegnen. Der Mensch hat also eine Umkehrverantwortung. Fazit der Aussagen ist, Gott bestimmt vorher, Gott erwählt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat der Mensch Verantwortlichkeiten, wie wir es gehört haben. Verehrungsverantwortung, Suchverantwortung, Umkehrverantwortung. Gott verfügt nicht über den Menschen, er handelt aber auch nicht ohne den Menschen. Gott verfügt nicht über den Menschen, er handelt aber auch nicht ohne den Menschen. Unser Fazit ist nun, dass zwischen Auserwählung und der Verantwortung des Menschen eine Spannung bleibt, die wir eigentlich nicht erfüllend verstehen und erklären können. Es kann also nicht heißen, entweder Erwählung oder freier Wille, sondern wie wirken diese beiden Wahrheiten? Wie wirken diese beiden Wahrheiten zusammen? Dieses sowohl als auch. Genaueres habe ich momentan für mich den Schluss gezogen, das bleibt ein Geheimnis. Wenn wir zusammenfassen, dann hat Gott von Grundlegung der Welt auserwählt, dich und mich. Er hat vorherbestimmt uns zur Sohnschaft, zu Erben gemacht, zu Kindern Gottes gemacht. Wir sind nicht mehr und wir brauchen nicht mehr Sklaven der Sünde sein, sondern wir sind Söhne und Töchter, hineingeboren in sein Reich und haben Beziehung und Gemeinschaft zu ihm. Er hat uns herausgerufen, um ein Leben zu führen, ein heiliges, tadelloses Leben, ein Leben, das ihn die Ehre gibt, das ihn ins Zentrum rückt. Er ist der, der gezogen hat, und er hat das Wollen und das Vollbringen auch an dir vollbracht. Der Mensch hat auch eine Verantwortung. Er hat zumindest die Verantwortung, Gott zu suchen, tiefer hineinzuschauen, mehr an der Schöpfung festzustellen, wer da dahinter steht. Er hat eine Verehrungsverantwortung und er hat auch eine Umkehrverantwortung, wenn er von der Botschaft Jesu Christi hört. Es gibt also die zwei Wahrheiten, die wir stehen lassen müssen. Es gibt die Auserwählung und Vorherbestimmung von Gott auf der einen Seite und es gibt die Verantwortung des Menschen auf der anderen Seite. Ich möchte mit drei Fragen nun abschließen, die wir, ich sage mal, eine Minute auf uns wirken lassen können, wo wir nachdenken können, wo wir uns hineinnehmen lassen können. Inwieweit sehe ich mich als ein von Gott erwähltes Kind? Inwieweit ist es meine größte Freude, mit Gott zu sein und ihn zu ehren? Und inwieweit nehme ich meine Verantwortung Gott Jesus gegenüber wahr, ihn zu verehren, ihn zu suchen und umzukehren? Nehmen wir uns noch eine Minute Zeit, um in die Stille zu gehen, um darüber nachzudenken, um zu beten, um vielleicht mit Gott zu reden. Und ich werde diese Zeit dann mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir haben dich heute mehrfach vor Augen geführt bekommen, wer du bist, wie du bist, welcher Gott du bist. Du bist des Lobes und des Dankes und des Preises würdig. Du bist der Einzige, zu dem wir heilig, heilig, heilig sagen dürfen. Du bist erhoben, du bist mächtig, du bist souverän, du übersteigst unsere Vorstellungen vollkommen. Wir können uns nur beugen vor dir und dir Danke sagen für alles, was du getan hast und für alles, was du uns auch schon erkennen lassen hast. Und wir dürfen dir auch Danke sagen, dass du dich offenbarst in deinem Wort, dass du dich zeigst, dass wir ein Stück von dir mehr und mehr erkennen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns bewahrst davor, uns selbst ein Gottesbild zusammenzuzimmern. Lass uns dich pur kennenlernen und suchen und nach dir Ausschau halten. Lass uns nicht in die Verirrung geführt werden, dass wir selbst meinen, ein Stück Gott sein zu müssen. Lass uns beugen vor dir und demütig sein, dem lebendigen, großen Gott, der uns erwählt hat. Dank sei dir dafür. Amen.